Hallo und herzlich willkommen zurück zum Oberliga-Podcast, dem Podcast von FUPA Niederrhein. Mein Name ist Anton und heute haben wir endlich die Folge zum Saisonabschluss in der Oberliga Niederrhein. Ich habe es endlich geschafft. Ich war Anfang der Woche leider ein bisschen krank und hatte es dann zwischendurch nicht geschafft. Aber jetzt habe ich die Zeit gefunden und wir gucken uns nochmal zusammen an, was denn jetzt schlussendlich in der Oberliga passiert ist, wer aufgestiegen ist, wer abgestiegen ist und wer sich noch mit Ach und Krach am letzten Spieltag retten konnte und den Klassenerhalt festmachen konnte. Das schauen wir uns wie gesagt an und dann habe ich noch ein Gespräch, ein Trainerinterview mit Marcel Cornelissen vorbereitet. Mit dem Trainer von der DJK Adler Union Frintrop habe ich noch ein bisschen über die Saison gesprochen, das Ganze noch mal ein bisschen rekapituliert. Außerdem hatte Marcel Cornelissen ja in den letzten Tagen ein Statement auf Social Media veröffentlicht über einige Aspekte, die ihm am Amateurfußball stören und negativ aufgestoßen sind. Darüber haben wir auch ein bisschen gesprochen. Es war also, wie gesagt, ein sehr interessantes Gespräch. Damit will ich euch gar nicht lang warten lassen. Wir gehen direkt rein in den ersten Block und gucken uns an, was am Ende der Saison in der Oberliga so passiert ist. Die Saison 25-26 in der Oberliga Niederrhein ist vorbei. 34 Spieltage liegen hinter uns und ich glaube, wir können festhalten, langweilig war die Saison wirklich nie. Zum allerletzten Spieltag, sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Tabellenkeller, war nahezu alles offen. Während andere Ligen schon Wochen vorher ihre Entscheidungen kannten, wurde in der Oberliga Niederrhein bis zur letzten Minute gerechnet, gehofft und gezittert. An der Spitze durfte am Ende der VfB Hilden die Meisterschaft feiern. Dabei sah es vor einigen Monaten noch ganz anders aus. Zur Winterpause lag Grating 04/19 an der Spitze und hatte noch 6 Punkte Vorsprung auf Hilden. Viele hätten damals wohl darauf gewettet, dass Rating den Titel mit nach Hause bringt, doch dann spielte der VfB eine Rückrunde, die man so erstmal nachmachen muss. 10 Siege in Folge, Woche für Woche, Druck auf den Tabellenführer, Rating nicht erlaubt, auch nur einen Fehler zu machen und am Ende dann tatsächlich die Wende auf den letzten Metern. Der Lohn, die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga West. Check. Besonders bemerkenswert dabei ist, dass dieser Erfolg ausgerechnet in der Abschiedssaison von Tim Schneider gelingt, der den Verein nach fast 6 Jahren verlässt. Für Rating 04/19 bleibt dagegen eine Saison, die sich wahrscheinlich sehr merkwürdig anfühlen wird. Über weite Strecken Tabellenführer, wie Damian Abfeld beim letzten Gespräch gesagt hat, immer der Gejagte gewesen, eine starke Hinrunde gespielt, auch eine starke Rückrunde, aber eben am Ende dann doch vom VfB Hilden noch überholt. Mindestens genauso viel Drama gab es aber im Tabellenkeller, denn dort gab es in dieser Saison eine Situation, die man nicht so oft erlebt. Der 1. FC Kleve und die DJK Adler Union Frintrop gewinnen beide ihre Endspiele am letzten Spieltag. Beide Mannschaften holen am Ende 41 Punkte und beide steigen trotzdem ab. 41 Punkte sind normalerweise eine Ausbeute, mit der man sich relativ entspannt rettet und den Klassenerhalt eigentlich schafft, dieses Jahr allerdings nicht. Durch die neu geschaffene besondere Abstiegskonstellation mit 4 direkten Absteigern und die enorme Ausgeglichenheit in der Liga reichte selbst das nicht mehr. Frintrop beendet die Saison auf Platz 15, Kleve auf 16, beide müssen den Gang in die Landesliga antreten. Gerade in Kleve war die Enttäuschung riesig. Die Mannschaft hatte sich in den letzten Wochen nochmal beeindruckend zurückgekämpft. Man dachte ja schon, die wären komplett abgeschrieben gewesen, haben sich aber dann mit einer sehr starken Leistung in den letzten Wochen nochmal eine realistische Chance auf den Klassenerhalt erspielt. Aber am Ende hat es eben dann auch für Kleve nicht gereicht. Viele Beteiligte von Kleve beschreiben die Situation mit den Worten, dass sich dieser Abstieg eigentlich nicht richtig anfühle. Neben Frintrop und Kleve müssen auch der VfB Homberg und der SV Biebenhorst den Weg in die Landesliga antreten. Vor allem der Abstieg von Homberg dürfte viele auch überraschend kommen. Vor Saisonbeginn hätten wahrscheinlich nur die wenigsten damit gerechnet, dass der VfB bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen muss. Viele hatten in der Saisonprognosen Homberg ja auch unter den Top 5, also kaum das Ganze noch überraschender. Gerettet haben sich dagegen unter anderem der FC Büderich und die Holzheimer SG. Gerade Holzheim zeigt als Aufsteiger, wie eng diese Liga in dieser Saison war. Am Ende trennten die Mannschaften teilweise nur wenige Punkte und trotzdem ging es zwischen Klassenerhalt und Abstieg um alles. Damit endet eine Oberligasaison, die wahrscheinlich noch lange in Erinnerung bleiben wird. Hilden schreibt Vereinsgeschichte und steigt in die Regionalliga auf. Rating verpasst den großen Wurf denkbar knapp. Frintrop und Kleve steigen trotz 41 Punkten ab und gefühlt war bis zum letzten Spieltag wirklich jede Tabellenregion noch in Bewegung. So muss für mich ein Saisonfinale aussehen. Bis zum letzten Spieltag alles noch spannend und alles noch drin. Damit war es das auch für den Saisonrückblick. Wir gehen jetzt weiter ins Gespräch mit Marcel Cornelissen. Heute sprechen wir mit Marcel Cornelissen von der DJK Adler Union und Frintrop. Marcel, eine Woche ist das Saisonende jetzt her. Ihr habt in eurem letzten Spiel trotzdem noch mit 3-0 gegen Dingen gewonnen. Macht also eure Hausaufgaben, steigt aber jetzt trotzdem ab. Das mal erstmal die einfache Frage: Wie blickst du heute auf diesen letzten Spieltag noch zurück? Und hi natürlich erstmal, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung zum Abschied aus dem Oberliga-Podcast. Es ist ganz einfach zusammenzufassen, dieser Sonntag. Ich bin jetzt seit vielen, vielen Jahren im Fußball, aber dieser Sonntag war sicherlich einer der schlimmsten Tage, die wir jemals erleben mussten oder die ich jemals erleben musste. Weil ich glaube, wir haben unsere Aufgabe echt gut erfüllt, auch in den letzten Wochen davor gut erfüllt mit guten Leistungen. Wir haben gegen Dink nochmal gezeigt, dass wir zu Recht in dieser Liga spielen. Und dann, als dann in der Halbzeit schon die ersten Gerüchte aufkamen, dass es irgendwo anders nicht so läuft wie bei uns und dann man schon mal drauf geguckt hat, weil es war schon absehbar, dass wir das Spiel gewinnen können, hat man schon drauf geguckt, das kann doch nicht wahr sein. Da waren, glaube ich, nur noch Bühlerich und Jüchen überhaupt in der Verlosung, dass das passieren konnte. Und als es dann so Richtung 60. ging und man hat ja auch am Platz gemerkt, es wurde ganz ruhig drumherum, alles stand nur noch am Handy, aber auch keine aufregende, sondern eher so alles so ganz gedämpft. Als dann das Tor von Jüchen fiel, das 2-1 und auch das 3-1 für Bühlerich, da konnten wir uns die letzte Viertelstunde, 20 Minuten darauf einstellen, dass es nicht reicht. Aber es war brutal, es war für die Mannschaft brutal, für alle drumherum, weil wir auch gedacht haben, du hast fünf Optionen am letzten Spieltag, dass irgendeine schon sticht und dass gar keine davon den sticht, ist schon echt außergewöhnlich und natürlich auch sehr, sehr traurig. Das hat auch tatsächlich lange gedauert, um das zu verarbeiten. Ich glaube, bei den Einwohnern ist das noch immer nicht abgeschlossen, bei mir auch noch nicht 100%, aber er wird auf dem Weg der Besserung.
Ja, sind wir dann direkt auch bei meiner nächsten Frage. Und zwar, ist die Enttäuschung denn mittlerweile etwas gewichen oder überwiegt dann immer noch der Frust?
Es ist besser geworden im Laufe der Tage. Ich glaube, gerade noch Montag, Dienstag war es extrem frustrierend, auch wenn wir schon am Montag schon mit den Neuzugängen getroffen haben und so weiter, dass schon ein bisschen der Blick nach vorne gerichtet wurde, aber diese Frustration, weil es so unfassbar bitter war, die Punktzahl, und man wird ja überall nochmal konfrontiert. Bei jedem Medium wird man damit konfrontiert, wie viele Nachrichten man bekommt. Das war ja noch das Schlimmste, dass man am Sonntag vier, fünf Nachrichten bekommen hat, aufgrund von Reviersporttabellen mit herzlichen Glückwunsch zum Klassenerhalt. Und das ist halt so brutal. Aber ja, das ist nur Fußball, aber wir investieren sehr viel dafür und hätten es, glaube ich, auch verdient gehabt, in der Liga zu bleiben. Aber gut, es hilft ja alles nichts und jetzt in den letzten Tagen wird es auch ein bisschen besser.
Wie hast du denn insbesondere die Stunden nach dem Abpfiff erlebt?
Wir hatten unheimliche Traurigkeit am Platz. Wir waren noch länger, waren noch sicherlich 2, 3 Stunden bei uns am Platz. Es war eine ganz komische Atmosphäre, so ein Stück weit zwischen Stolz und auch ein bisschen oder maximaler Enttäuschung. Kam auch jemand auf mich zu, der sagte, wie gehen wir jetzt damit um? Wir haben alles getan und schießen wir uns heute ab oder was machen wir jetzt? Es war, glaube ich, so eine Art Überforderung auch, wie man mit der Situation umging. Es wäre einfacher gewesen, wenn wir das Spiel einfach 5-0 verloren hätten und gesagt hätten, ja, waren wir halt scheiße und sind jetzt raus. Aber es war eine ganz komische Atmosphäre und keiner wusste so richtig, wie er damit umgehen sollte. Ein paar sind sofort abgehauen, ein paar waren noch viele Stunden am Platz. Auch drumherum, wir haben viel Zuspruch, viel Lob bekommen. Aber ja, davon können wir uns am Ende des Tages nichts kaufen. Es ist zweimal so passiert, dass wir extrem bitter, extrem knapp absteigen aus dieser Oberliga. Ja, also das war ganz, ganz komisch. Also da konnte ich auch, also viele Leute haben da Probleme gehabt, das zu verarbeiten an dem Abend. Ich gehörte dann auch dazu.
Ja, du hast es gerade gesagt, ihr habt gut gekämpft bis zum Ende, aber am Ende ist es dann halt leider so, dass die Tabellenplätze entscheiden. Trotzdem lohnt sich natürlich der Blick darauf, warum es diese Saison überhaupt zu der Situation kam. Und zwar, wenn du die Saison so ein bisschen analysierst, warum steht Frintrop denn am Ende unterm Strich?
Wir hatten zwei Serien, die uns nicht gut taten. Das war einmal in der Hinrunde vor dem Hildenspiel, wo wir 8 Mal in Folge nicht gewonnen haben, wo wir auch nur 2 Punkte, glaube ich, geholt haben aus den 6 Spielen, wo wir auch von der spielerischen Linie nicht mehr so parat waren, wie wir es vorher waren. Und dann gab es natürlich diese unfassbar bittere 0-4-Serie, 0-1-Serie, mit den 4 Spielen in Folge in der Rückrunde. Dieses Was-wäre-wenn ist in diesem Jahr extrem ausgeprägt, weil wenn man halt sieht, wie unsere Spiele laufen. Wir haben in San Antonio 7-1 verloren in der Hinrunde und dann hast du, ich weiß nicht, 4-mal 0-1 oder 5-mal 0-1, 5-mal 1-2 verloren, wo dann sehr, sehr viel zusammenkam. Wir dürfen auch das Spiel am vorletzten Spieltag in Ratingen niemals verlieren. Diese Was-wäre-wenn-Geschichten, die sind extrem ausgeprägt. Viele späte Gegentore fängt in der Rückrunde an oder fängt von der Hinrunde an in Sonsbeck, wo der Schiedsrichter 1 Minute Nachspielzeit anzeigt in der 91. Minute das Gegentor bekommen oder die 96. Minute in Schonnebeck beim ersten Rückrundenspiel. Aber in 85. in Baumberg das 2-1 bekommen durch einen Schuss aus 25 Metern. Also dieses Was wäre, wenn es extrem ausgeprägt, weil dieser Punkt, den wir gebraucht hätten, der war mit Sicherheit in 12 Spielen möglich. Und da haben uns leider, leider, leider irgendwo 2% Qualität gefehlt, 2% Abgezocktheit gefehlt. Sagt da auch jemand von Ratingen, eine etwas erfahrenere Oberligamannschaft mit einem Tacken mehr Qualität hätte im vorletzten Spiel in Ratingen wahrscheinlich 3-1 gewonnen. Da haben uns, irgendwo haben uns halt 2% gefehlt. Nicht Einsatzbereitschaft, die war bei 110, aber vielleicht die 2% Qualität, Abgezocktheit, den einen Fehler zu vermeiden und die einen Fehler zum Gegner zu bestrafen. Das wäre, wenn es extrem ausgeprägt, weil alle Spiele knapp waren, die wir verloren haben, bis auf eins. Der Punkt war drin. Und da hast du auch noch ein bisschen Pech in der 0-1-Serie. Mit nicht gegebenen Elfmeter, mit zurückgepfiffenen Tor, was nicht zurück und so weiter. Da kommt viel zusammen. Wir sind die Einzigen, aber uns hat es dann in zwei Phasen halt sehr extrem erwischt.
Ja, du sprichst gerade über diese beiden Phasen, aber gab es denn aus deiner Sicht noch andere entscheidende Abschnitte oder Momente, in denen ihr zu viele Punkte liegen gelassen habt?
Ja, wie gerade schon gesagt, wenn wir jetzt die Saison 1-1 durchgehen, wir starten mit dem Sieg gegen Schonnebeck und verlieren dann in Kleve, wo sicher wo wir eine Minute führen, da kann man auch einen Punkt mitnehmen. Und das kann man permanent, die Heimspiele gegen ETB, wo wir nicht schlechter waren. Holzheim schießt, ist ja auch jetzt im direkten Duell nochmal richtig bitter, Holzheim schießt im 11 gegen 11 bei uns nicht einmal aufs Tor. Und nach dem Platzverweis gegen uns in der 88. oder so das 1-0. Wenn das Tor nicht fällt, ja, dann bleiben wir in der Liga. Ich meine, das haben wir auch schlecht verteidigt. Wir haben auch das Gegentor in Schonnebeck schlecht verteidigt. Wir haben das Gegentor in Homberg schlecht verteidigt. Also wir sind da ein Stück weit selbst schuld. Das ist ganz klar. Aber ein bisschen Tacken mehr Glück in der einen oder anderen Situation. Da wird jeder für sich reklamieren von unten. Hätte uns schon geholfen. Wir hatten ein Spiel, wo wir richtig sahen hatten. Das war zu Hause gegen Büdersdorf. Da hatten wir auch Glück mit der Schiedsrichterentscheidung und auch Glück mit dem späten Siegtor. Aber dieses Tor haben wir sehr, sehr teuer bezahlt, weil ich glaube, das Glück war dann in dem Moment aufgebraucht. Und die letzten 8 Spiele liefen dann leider nicht so wie geplant.
Ja, am Ende ist es ja auch außergewöhnlich, dass 41 Punkte nicht zum Klassenerhalt reichen. Wie blickst du denn auf diese Situation mit vier direkten Absteigern jetzt und wie frustrierend ist es für euch vielleicht auch, dass ihr jetzt eben auf diesem genau dem vierten neu geschaffenen Abstiegsplatz steht?
Man muss dazu sagen, wir hätten natürlich noch Relegation gegen Kleve spielen müssen, die eine extrem gute Serie hatten. Also selbst wenn Fortuna sich zusammengerissen hätte. Ja, wie groß war die Chance vor der Saison, dass es aus 3 Absteiger aus der Regionalliga gibt und 3 Absteiger kommen aus dem Niederrhein? Ich glaube, die Chance lag bei 3% gefühlt, vielleicht weniger. Und wenn man auch gesehen hat, dass Wiedenbrück ja auch lange, lange, lange Letzter war. Und zwischendurch mal Felbert, auch das direkte Spiel hatte, wo unsere 1-0 führen in einer guten Serie. Und dann Fortuna genau natürlich auch 3-0 verliert, wo sie nicht 3-0 verlieren dürfen. Ich war noch nie Fortuna Düsseldorf-Fan. Jeder weiß, dass ich RWE-Fan bin. Ich hatte Wuppertal und Fortuna das erste Mal. Ja, schlimm genug. Ich hatte Fortuna und Wuppertal das erste Mal in meinem Leben Daumen gedrückt. Das hat nicht geholfen. Ja, das hat jetzt nicht zur Sympathiebekundung im Essener Bereich zugetragen. Aber wie gesagt, wir sind selber, man ist immer selbst verantwortlich, man hätte mit rechnen können. Am Anfang der Saison sicherlich nicht, aber im Laufe der Rückrunde. Zumindest ab April war es absehbar, dass passieren kann. Dass es uns trifft, ist natürlich doppelt und dreifach hart, auch wenn ich sehe, wie viele Punkte sonst immer reichen. Auch bei 4 Absteigern. Ja, das gehörte zu der Serie, das hat uns nicht geholfen. Dass es sehr, sehr unglücklich wirkt alles. Das ist leider so.
Ja, das stimmt. Da sind echt viele Sachen zusammengekommen. Besonders bitter ist ja auch, oder ich weiß nicht, ob es besonders bitter ist, aber auf jeden Fall, dass ihr noch bis zum Ende eben auch im Rennen wart. Ihr habt eben bis zum letzten Spieltag noch die Chance bekommen und bis zum Ende gekämpft. Macht das den Abstieg leichter oder sogar noch schwerer, weil man noch bis zum Ende voll dabei war?
Beides. Beides in der Hinsicht, dass wir uns immer, wenn wir Oberliga spielen mit dem Verein, der keine gefestigten Oberligastrukturen hat, immer vornehmen, dass wir am Ende eines Spiels, am Ende einer Saison in den Spiegel schauen und sagen, wir haben alles probiert. Ich glaube, das können wir dieses Jahr wieder hoch erhobenes Hauptes machen. Ich meine, da gehören nicht nur die 41 Punkte zu, da gehört auch ein ausgeglichenes Torverhältnis dazu. Ich weiß nicht, wie viele Absteiger es schon gab, die ein Torverhältnis von 0 hatten. Also ich denke, das ist eine sehr, sehr kurze Liste. Und wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir im Spiegel schauen und sagen, ja, wir haben alles getan. Aber das macht es halt umso bitterer, dass du für diese gute Serie, ich meine, das ist wirklich eine gute Serie, die wir da gespielt haben, gar nicht belohnt wird. Das knallt auch wirklich rein nochmal mental. Aber wie gesagt, wir können uns da wenig vorwerfen. Wir hatten einen Totalausfall in der ganzen Saison, das ist normal. Und der Rest war ja eigentlich okay. Ja, wie gesagt, das waren halt 2%, die irgendwo gefehlt haben, auch im Spielplan dann, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball. Ich hatte, als dann der Spielplan rauskam, gesagt, boah, Hilden und Rating zum Schluss. Kann ganz gut sein, wird ja nicht für beide um was gehen. Dann hast du auf jeden Fall einen schweren Gegner, wo es nicht für beide um was geht. Dass wir die beiden natürlich auch direkt dann noch am Ende haben, wo die beiden Aufstiegskandidaten sind. Die einzig Verbliebenen hilft auch nicht, aber es ist ein Jammern. Aber ich glaube, wenn man so knapp absteigt mit der Leistung, die man gezeigt hat, darf man auch ein wenig jammern und ein klein wenig an dem Verzweifeln. Aber der Vorwurf kann ich niemandem machen im Umfeld.
Ist klar. Gab es denn während der Saison einen Moment, an dem ihr oder an dem du auch wirklich überzeugt warst, dass ihr die Klasse haltet?
Ja, gerade nach dem Spiel in Monheim, wo wir dann auch, glaube ich, auf 38 Punkte standen. 38 Punkte reichten ja oftmals auch tatsächlich zum direkten Klassenerhalt. Und dass wir da mit zwei Siegen, mit auf einmal 8 geschossenen Toren aus 2 Spielen, da war der Glaube schon sehr, sehr ausgeprägt. Oder auch, es gab viele Momente, ja, also auch wo wir dann aus der Winterpause kommen, direkt in Schonnebeck auf Augenhöhe, als Augenhöhe ist es vielleicht übertrieben, aber zumindest ergebnistechnisch auf Augenhöhe agieren. Es gab halt immer so ein paar Rückschläge, die richtig wehtaten. Das Holzheim-Spiel ist für mich dieses Paradebeispiel, wo ich auch echt gedacht habe, das war's jetzt. Aber ja, nach Monheim hatten wir eigentlich schon Gefühl, dass wir irgendwo noch 2, 3 Punkte brauchen, um drin zu bleiben. Die haben wir geholt. Dass dann die Serie so läuft, dass die 41 nicht reichen und dass wir tun noch abschlecht und gerade schon thematisiert, war zu dem Zeitpunkt, als wir da 4-1 gewonnen hatten, nicht absehbar. Ja, aber das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, das läuft, wir sind auf einem guten Weg.
Der Abstieg war ja die eine Herausforderung. In den Tagen danach kamen aber dann offenbar direkt die nächsten Themen bei euch dazu, wozu du dich dann auch kritisch in der Öffentlichkeit geäußert hast. Du hast vor einigen Tagen nämlich ein sehr deutliches Statement veröffentlicht. Was hat dich dazu bewegt, das öffentlich anzusprechen?
Ja. Ich muss, glaube ich, auch zu dem Statement und auch zu dem, was in den folgenden Tagen dann passiert ist, kurz minimal ausholen. Gib mir eine Minute, was sonst auf Printmedien nicht funktioniert.
Klar.
Ich verteufel nicht den Amateurfußball. Der Amateurfußball hat einen großen Stellenwert, hat einen großen Wert auch im interkulturellen Bereich. Der Amateurfußball verbringt Leute zusammen, bringt Freundschaften heraus. Der Amateurfußball ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich habe auch überhaupt kein Problem mit Wechseln. Ja, also dass nicht, dass das immer falsch. Es kommt manchmal in einer verkürzten Fassung immer ein bisschen sehr knapp rüber. Ich habe auch kein Problem, wenn Leute wechseln. Das ist auch mit Geld wechseln, habe ich auch kein Problem. Das ist ja für jeden Spieler frei überlassen, ob er wegen Geld wechselt oder wegen sportlicher Perspektive wechselt. Das ist legitim, das ist im Fußball normal, das darf auch so sein. Das muss auch so sein. Ja. Und wir holen uns ja auch jedes Jahr neue Spieler. Was mich brutal stört, und da muss ich auch mal das Bild ein bisschen wegnehmen, dass es durch den Abstieg passiert ist. Wir hatten die ersten dieser Geschichten im April und im Mai, also weit vor unserem Abstieg schon. Nur wir bei Adonio Frintrop beschäftigen und wir uns mit der neuen Saison immer erst nach Abschluss der vorherigen Saison und machen nicht zwischendurch irgendwelche Fotos und so weiter. Fokus ganz klar aktuelle Saison und danach geht es neu weiter. Und dieses Statement ist zwar emotional, aber nicht aus der Emotion geschrieben. Was mich extrem stört im Amateurfußball, und das ist auch das, was ich anprangere, es sind nicht die Wechsel, aber es ist halt, dass Spieler im Januar zusagen. Und ich teilweise das Gefühl habe mittlerweile, da sind wir nicht als Einzige betroffen, ich habe mit vielen gesprochen, viel Zuspruch bekommen. Ich behaupte, wenn Fupa mit 50 sportlichen Leitern und Trainern spricht, wie deren Transferperiode dieses Jahr abgelaufen ist, dass Minimum 45 sagen werden. Irgendwo hat mich ein Spieler verarscht. Bin ich fest von überzeugt. Also ist kein Problem von uns. Was mich brutal stört, ich sage zu, dann habe ich ja mal was. Und ich bleibe so lange bei der Zusage beim Verein, bis was Besseres kommt. Den Eindruck habe ich zwischendurch. Ich bin mir erstmal auf der sicheren Seite und dann kommt einer mit mehr Kohle, dann gehe ich dahin, dann kommt einer mit einer sportlichen Perspektive, dann gehe ich dahin. Und was die zurücklassen, verstehen die Spieler nicht. Ja, ich saß vom Januar bis März jeden Tag, wirklich jeden Wochentag am Platz für Gespräche. Schließe dann die Planung im April ab, sage teilweise Leuten ab, und dann kommen die auf Ideen, dass sie sagen, na, ich habe zwar zugesagt, aber das sehe ich jetzt ganz anders. Und dann fange ich wieder an, Leute zu kontaktieren, setze mich wieder dahin. Und da bin ich, wie gesagt, ich bin einer von Hunderten, die das machen. Dann verbringst du deine Stunden am Platz. Du machst dich auch teilweise selber lächerlich, wenn du Leuten absagst, dann wieder fragst und so weiter. Und was dazu kommt, die wechseln jetzt hier fast alle mit Amateurverträgen, ja, was sie überhaupt gar nicht verstehen. Das ist der Verein, weil wir nicht mit Amateurverträgen arbeiten können, weil unsere Spieler nicht genug Geld verdienen für Amateurverträge. Muss ja Minimum 350 festmachen. Das bezahlen wir nicht an niemanden. Und dann haben wir Ablösesummen von allein für die drei Spieler, musste von Minimum 3.000 Euro ausgehen, eher 4 bis 5. Das verstehen die Spieler nicht. Und das ist, was mich stört. Das ist ein Egoismus. Und wir reden immer noch über 5 bis 10% der Spieler. 90% der Spieler halten sich ja auch dran, ist ja bei uns genauso. Da sind tolle Charaktere auch dabei und ganz tolle Menschen auch dabei. Aber 10% der Spieler, und das war früher weniger, davon bin ich überzeugt, stellen ihr eigenes Ego dermaßen in den Mittelpunkt, dass sie Verein schlichtweg schaden, seinen aktuellen Verein schaden und dafür meistens auch noch nicht mal Einsicht zeigen, sondern sich auf ihre Ruhe raussetzen und sagen, das ist ja nicht mein Problem. Und das prangere ich an, das ist der Punkt, der mir wichtig ist, das Ganze drumherum. Und das ist auch gut, dass ich jetzt mal ein bisschen ausführlicher ausholen konnte, weil gesagt, es geht nicht um Wechsel, es geht nur um gebrochene Zusagen und ob ich da brauche ich eigentlich keinen Vertrag. Ende.
Alles klar, genau dafür sind wir ja jetzt hier, dass man nicht immer eben nur das sieht, was kurz geschrieben wird, aufgefasst wird, sondern dass du da auch mal richtig was zu sagen kannst.
Ja,
Großer
vielen Dank.
Aspekt aus diesem Statement waren ja diese, dass bereits gegebene Zusagen zurückgezogen werden, hast du ja gerade auch schon gesagt. Was genau daran macht denn die Vereinsplanung, die Kaderplanung für die nächste Zeit so schwierig?
Ja, wie gesagt, das habe ich ja gerade schon angedeutet. Zum einen kontaktiere ich natürlich Spieler, denke ich schon im November, im Dezember an, zumindest mal so hin, Interesse zu hinterlegen bei externen Spielern, schon mal so ein bisschen vorzuarbeiten, weil man weiß ja auch, dass bei sich Änderungen anstehen werden. Niemand bleibt im Kader hundertprozentig zusammen. Diese Problematik mit diesen gebrochenen Zusagen führt einfach dazu, eine Mannschaft zusammenzustellen und auch eine Mannschaft jetzt, wenn wir bei uns bald verbleiben, bei Adler und Printrop zusammenzustellen. Das fußt auf ganz, ganz vielen Faktoren, die man berücksichtigen muss. Auch in den Charakteren, die man zusammenstellt, teilweise in Interesse der Freizeitgestaltung, die man zusammenstellt und. Dazu haben wir bei uns ja, das ist ja auch bekannt, das ist auch kein Gejammer, aber natürlich nicht die finanziellen Mittel wie andere, dass ich da halt auch eh im kleineren Teich fischen muss. Und wenn du Planstellen besetzt, eine kriegst du immer gelegt, das ist kein Problem. Aber wenn du Planstellen besetzt und dann kannst du drei aus dem eigenen, plus jetzt kam noch ein externer dazu, möchte ich gar nicht mehr aufmachen, dass du dann auf einmal vier Leute hast, die du besetzt hast. Da muss ich wieder vier neue suchen aus einem kleinen Teich. Das ist ein Aufwand. Und das, wie gesagt, ich kann ja nicht jeden nehmen. Ich kann nicht jetzt auf die Straße gehen, mit Fritz auf der Straße rauf und runter laufen und sagen, hast du schon mal Landesliga oder Oberliga gespielt? Ja, das ist richtig Maloche. Und das macht es so unheimlich schwierig. Wir sind auf dem Weg, das wieder lösen zu können. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich nach dem letzten Spieltag Sommerpause machen. Ja, die Sommerpause wurde mir jetzt auch geraubt und jeder, der auf Oberliga oder auf Landesliga-Niveau oder jeder Trainer, der so engagiert ist, wie es auf dem Niveau viele sind, auch in der Bezirksliga sicherlich, die arbeiten so viele Stunden, die brauchen die Pause irgendwann und wenn die nicht mehr gegeben ist, plus natürlich, das ist der zweite Punkt, du verlierst halt komplett die Lust, wenn man sich auf nichts mehr verlassen kann, warum setze ich mich mit den Leuten hin, erkläre ihnen lang und breit, die sagen super, und dann verarschen sie dich. Dazu kommt, wenn es die Nummer 28 im Kader ist, dann geht das noch. Wenn Stammspieler sind, wird es noch schwieriger. Und da auch noch ein Punkt dazu, bevor ich dann damit auch wirklich abschließen möchte. Es ist auch okay, wenn Spieler von Zusagen zurücktreten, in dem Moment, wo sich was Gravierendes ändert. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die sportlichen Ansprechpartner, wenn ich jetzt gehen würde, Adler Union Frintrop, ja, oder der Trainer, auf der immer auf dich gesetzt ist, der geht, dann hast du auch ein Recht zu sagen, für mich hat die Situation verändert. Spreche ich mit dem Verein, spreche das deutlich an und die meisten Vereine sind auch keine Unmenschen, die verstehen das auch tatsächlich. Oder der Verein hält seine Zusagen nicht ein. Oder. Dann hat ein Spieler jedes Recht, sein Ego ins Mittelpunkt zu stellen. Wenn das nicht gegeben ist, dann werde ich es nie in meinem Leben verstehen können.
Alles klar. Ist das, also du bist ja jetzt auch nicht erst seit gestern im Geschäft vom Amateurfußball. Ist das etwas, was aus deinem Gefühl in den letzten Jahren häufiger geworden ist, sowas, dass sowas passiert?
Ich glaube schon. Also, es gab es immer schon. Ja, das habe ich auch in dem Statement geschrieben, der Lügenmonat Juni. Ich meine, ich war aktiver Spieler in der Senioren 2010. Da war der Begriff schon alt. Also, gab es immer und wird es immer geben. Ich glaube, ich habe so im Gefühl zumindest, ich kann es natürlich, es gibt keine empirischen Studien dazu. Ich habe so im Gefühl, dass es ein Tacken mehr wird. Ja, also, wir hatten immer auch immer ein, zwei Leute, teilweise aber auch ein Stück weit verständlicher, wie gerade betont, wenn natürlich die sportliche Perspektive sich verändert oder man im Januar zusammensitzt, der Trainer verspricht einem was und dann kann man das nicht umsetzen, weil die Spielzeiten nicht passen. Das hatten wir auch alles, das ist aber auch okay. Aber dass halt Stammspieler, die alles kriegen, auch von Spielzeit her, vom Trainer her und so weiter, dann sich selbst so im Mittelpunkt stellen, das ist, glaube ich, neuer. Und da glaube ich auch, dass es mehr wird. Das bestätigt mir auch alle im Umfeld. Ich habe ja Kontakte in alle Richtungen, dass es mehr wird, dass es nicht mehr einer ist, der mal ausschert, sondern dass viele davon sprechen, dass es drei, vier sind. Und das, ja, das ist eine Steigerung um mehrere 100%, ne? Und das funktioniert halt einfach nicht.
Okay, dann möchte ich noch eine Frage zu dem Thema stellen und dann lassen wir es danach auch
Ja.
Geschichte sein. Nämlich eine Sache, die mir aus dem Statement besonders im Kopf geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, dass man mit einem moralischen Kompass mittlerweile teilweise sogar einen Wettbewerbsnachteil hat. Warum hast du das Gefühl?
Also, ich habe ein ganz konkretes Beispiel, wo ich natürlich niemanden Namen nennen werde, aber ich musste ja mich auf Position neu umschauen. Habe mich natürlich dann auch hauptsächlich über Fupa auch, das ist eine sehr gute Erfindung für alle Trainer, ein bisschen umgeschaut, wo sind denn auf dieser Position noch Spieler verfügbar, oder zumindest wurde noch nichts verkündet. Sagen wir mal so, verfügbar weiß man nicht, wo wurde noch nichts verkündet. Kontakte ausgeworfen, hat gesagt, der und der, kannst du mir mal. Kennst du ihn? Frag ihn mal bitte, ob er Interesse hätte. Und dann kommt das Statement zurück. Hier hast du die Nummer. Er steht schon woanders im Board, würde aber sich gerne mit euch unterhalten. Ja, dann sagen sicherlich einige Vereine, das habe ich ja jetzt auch selbst erlebt, ja, unterhalten wir uns mit. In dem konkreten Fall haben wir jetzt halt gesagt, damit unterhalte ich mich nicht. Also ich sitze ja dann wirklich im Glashaus und werfe mit Steinen gerade. Und dann ist es wirklich Wein predigen, Wasser saufen oder umgekehrt, keine Ahnung, dass ich mich mit solchen Spielern nicht zusammensetze. Und dann heißt, der Pool wird noch kürzer, noch kleiner. Und wenn ein Spieler verkündet hat, dass er bleibt, werde ich ihn meinen Lebtag nicht selber kontaktieren. Und ich weiß halt jetzt aus konkreten, aktuellen, von uns betroffenen Fällen, dass es andere Vereine anders machen. Und jeder Spieler, zumindest ab da, wo die Vorstellungen sind, der für uns interessant ist, gucke ich, gibt es irgendwo einen Hinweis, dass er jetzt verlängert hat, hält er irgendwo Trikot in die Kamera. Wenn das der Fall ist, ist der Fall für mich abgeschlossen. Ende. Ja, und das ist es halt schwieriger, als wenn ich mir einfach sage, ist mir egal, ich gehe jetzt an die Spieler ran. Wenn die zugesagt haben, dann sage ich halt noch ganz nett, ja, müsst ja nicht wechseln, aber ja, das ist halt, das macht es einen Tacken schwieriger, aber es gibt noch genug Leute. Ich habe auch vor kurzem noch einen Anruf bekommen von jemandem, der sich nach einem unserer Spieler erkundigt hat, wo ich gesagt habe, ist nicht. Und der andere gesagt hat, ja gut, da gehe ich nicht dran. Also es gibt diese Leute. Ne? Ich möchte nicht um Gottes Willen nicht alles verteufeln. Es gibt sehr, sehr gute, kompetente, freundliche, charakterstarke Menschen im Fußball. Aber wie gesagt, andere lehnen die Werte des Amateurfußballs halt anders.
Damit finde ich auch, dass das ein gutes Schlusswort ist zu dem Thema. Das lassen wir jetzt liegen. Und jetzt würde ich zum Ende nochmal gerne einen kleinen Blick nach vorne machen. Wie sehen denn die nächsten Wochen bei dir und auch der DJK aus?
Also, erstmal mache ich jetzt Urlaub ab nächster Woche. Das ist das Wichtigste. Da möchte ich auch mein Handy eigentlich ausschalten für Fußball. Wenn mir das gelingt, muss ich schauen, ob ich die Plätze noch bis Mittwoch fülle. Und dann, wir starten am 2.7. wieder. Wir haben, glaube ich, eine junge, also auch mit vielen Neuzugängen, eine junge Mannschaft, die sehr interessant ist. Ich glaube, wir haben auch viel von dem ersetzen können, was uns abhanden gekommen ist. Und Wir müssen die Gruppeneinteilung abwarten. Tendenziell werden ja sogar alle 4 Absteiger in einer Gruppe platziert werden können. Ich glaube, der FVN hat eine große Aufgabe, die Landesliga einzuteilen, weil gefühlt gehören 20 oder 21 Mannschaften in eine Liga und die anderen 15 in die andere. Das werden sie nicht machen. Das heißt, irgendwer wird auch extrem ins Gras beißen müssen und sich einen Bus organisieren dürfen für die Hälfte der Spiele. Daher bin ich bin wirklich interessiert, wie sie das lösen. Weil ich davon ausgehe, dass Rot-Weiß Essen 2 noch dazu kommt. Dann hast du wirklich alles hier, Duisburg, Mülheim, Essen, damit kannst du eine Gruppe machen, Bottrop, Oberhausen. Aber dann werden die anderen Gruppen halt so klein, oder die andere Gruppe. Daher warten wir mal ab, was da für eine Einteilung herrscht. Am 2.7. haben wir wieder am Start, werden eine gewisse Ambition haben. Wie groß die Ambition ist, macht die Gruppe sicherlich mit. Es wird uns sicherlich mitentscheidend. Und wir werden natürlich nicht dahin gehen, dass wir sagen, Platz 10 bis 12 ist nächstes Jahr unser Ziel, sondern wir haben ja immer noch, wenn man jetzt die Startelf von Sonntag guckt, 9 dieser Spieler werden auch im kommenden Jahr bei uns spielen, zumindest Stand 12.6. Und da haben wir ein paar spannende Jungs und da wollen wir mal schauen, ob wir wieder ein bisschen ambitionierter an die Sache rangehen können.
Was wird denn in dieser nächsten Landesliga-Saison dann die größte Herausforderung sein?
Das haben wir im ersten Jahr gelernt, als wir nach dem Wiederabstieg. Man muss diese Landesliga annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man darf nicht mit diesem arroganten Gehabe, ich bin mit 41 Punkten aus der Oberliga abgestiegen, eigentlich bin ich eine Oberligamannschaft, in die Landesliga gehen, weil dann wirst du aufgefressen. Ich habe ja gerade schon betont, wie viele Derbys wir da wahrscheinlich spielen werden. Und die sind immer brutal, gerade im Essener Raum, die sind brutal umkämpft. Also die Essener Derbys sind absolute Knaller, was die Intensität angeht. Und da, du hast natürlich diesen anführungsstrichen Makel, aber auch diesen Ruf Oberliga-Absteiger. Bedeutet, dass die Jungs dann noch mal 5% drauflegen gegen dich, weil du auf einmal der Große bist. Das kennen wir aus der Oberliga ja auch. Wenn wir gegen große Mannschaften gespielt haben, sind es aber 5% mehr. Jetzt sind wir einer der größeren Mannschaften, zumindest von der letzten Historie der letzten beiden Jahre oder letzten 3 Jahre. Das wird brutal schwer. Das musst du annehmen. Wenn du das nicht annimmst, fressen sie dich auf. Weil die Liga ist, egal wie welche Zusammensetzung, die ist schon gut. Und da. Ganz oben mitzuspielen, brauchst du das Niveau, was wir dieses Jahr gespielt haben. Wenn wir da nicht hinkommen, werden wir niemals erfolgreich sein. Und das ist die größte Herausforderung in dieser Liga, weil ich finde, sie wird stark und ausgeglichen sein. Ich hoffe, dass wir in der breite Kader ein bisschen besser aufgestellt sind als andere Mannschaften, dass das vielleicht einen Ausschlag für uns gibt. Aber ja, erstmal, es war wieder klar, dass ich normaler Landesligist bin. Wenn ich das verstanden habe und nicht erst nach 5 Niederlagen verstanden habe, man hat ja genug gesehen, was mit den Absteigern im letzten Jahr passiert ist. Die steigen nicht automatisch wieder auf. Dann kann es auch eine interessante Saison für uns werden. Und wenn nicht, wird es eine schaurige Saison. Aber ich habe genug clevere Menschen, die das mittlerweile verstanden haben in der Mannschaft. Da glaube ich schon, dass wir das hinkriegen.
Alles klar. Dann habe ich noch eine Abschlussfrage. Und zwar, wenn du den Fintrauper Fans und dem Umfeld nach dieser Saison etwas mitgeben könntest, eine Botschaft, was wäre das?
Ich finde, dieses Frintropper Umfeld ist extrem familiär, extrem unterstützend gewesen. Wir hatten auch Zuschauerschnitt, glaube ich, jetzt am Ende von über 400. Ich glaube, Platz 4 oder so in der Zuschauerliste. Das ist für einen Absteiger, glaube ich, nicht gewöhnlich. Ich empfinde es als ein sehr dankbares Publikum, was, sobald die Mannschaft alles gibt, extrem dahinter steht. Ich habe kein kritisches Wort gegenüber der Mannschaft gehört. Kritische Worte gegenüber mir sind völlig in Ordnung. Das federe ich gerne ab. Das ist kein Thema. Aber ich finde halt dieses, wir haben ein unheimlich unterstützender Vorstand, ein unheimlich ruhiger Vorstand. Ich meine, ich steige jetzt das zweite Mal ab. Und es gab eigentlich keine Trainerdiskussion. Da kannst du nur dankbar für sein, dass wir so arbeiten dürfen. Dass kein Druck auf die Mannschaft aufgebaut wurde. Dass vom Umfeld kein Druck auf die Mannschaft aufgebaut wurde. Und als es dann Sonntag, ja, final wurde, gab es nicht ein einziges negatives Wort. Kam wirklich schade, ihr habt alles gegeben, wir sind sehr stolz auf euch. Wir kommen gerne alle wieder. Wir werden sie auch bei uns halten müssen. Das hat mit Leistungen einfach mit Leistungen in Staaten, damit die Jungs auch wiederkommen und die Mädels. Aber ja, dieses Umfeld, finde ich, ist für uns ein großes, großes Plus, weil die sehr realistisch einschätzen, was wir können und wo wir herkommen. Und dafür bin ich auch unfassbar dankbar, dass da nicht irgendwo Beleidigungen oder sonst irgendwas fliegen, sondern die Leute einschätzen können, dass wir als verantwortlich und auch als die Mannschaft vor allen Dingen natürlich alles für den Verein tun Und es ist auch extrem leicht, sich mit denen zu identifizieren. Und das machen die im Umfeld extrem gut. Und da kannst du nur dankbar für sein. Es ist ein ganz, ganz tolles Umfeld, um da zu arbeiten. Ja.
Dann Marcel, sage ich vielen, vielen Dank dir für deine Zeit und alles Gute.
Danke, wir sehen uns in 2 Jahren. Oder in einem Jahr wahrscheinlich. Ja, zum Oberliga-Podcast in einem Jahr wieder, wenn alles perfekt läuft.
Ich bin gespannt, ich freue mich. Ja, damit war es das auch schon für die heutige Folge. Ich bedanke mich wie immer sehr herzlich fürs Einschalten. Feedback könnt ihr mir gerne auf Instagram Oberliga Niederrhein geben. Und das ist jetzt für mich besonders wichtig, weil die Saison eben vorbei ist und ich euch trotzdem noch weiter mit Oberliga-Inhalten versorgen möchte. Deswegen wüsste ich da auch gerne, was ihr euch jetzt wünscht, ob Transfer-Updates, weitere Trainer-Interviews oder ähnliches. Da könnt ihr mir auf jeden Fall sehr gerne Bescheid sagen, worauf ihr am meisten Lust hättet. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Es sind ja gerade eigentlich fast überall die Relegation am Laufen, deswegen geht da auch hin, macht euch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!